Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der EBR Projektentwicklung, dem Immobilienspezialisten für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen. Mehr Informationen unter www.ebr-immobilien.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Am kommenden Wochenende startet das Deutsche Theater in die neue Spielzeit. Und das endlich wieder mit vollem Programm. 20 Produktionen stehen neben einer Reihe von Wiederaufnahmen auf dem Programm und es gibt auch wieder Aufführungen auf der DD2-Bühne und im DD-Keller. Die aktuellen Krisenherde stehen in vielen der geplanten Inszenierungen zur Diskussion, ebenso die Frage nach Zukunftsperspektiven, wie sie klassische Stoffe und zeitgenössische Stücke thematisieren. In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir heute die Spielpläne des Deutschen Theaters im Gespräch mit DT-Intendant Erich Siedler. Sie hören dazu Ausschnitte aus den geplanten Produktionen zum Saisonauftakt, die wir am Tag der offenen Tür des Deutschen Theaters für Sie aufgezeichnet haben.
Erich, schon das Programmheft deutet ja auf eine ganz entscheidende Frage, die auch für diese Spielzeit gilt. Wie wollen wir zukünftig zusammenleben? Und da stellt sich in Anbetracht der Stücke für mich auch die Frage, mit welchen Altlasten? Denn es gibt ja viele Produktionen, fangen wir an bei der ersten gleich Tell, die nochmal andere Fragen an die Geschichte stellt, jetzt an diese Figur Tell. Ist das so ein bisschen auch so ein Motiv für diese Saison, Altlasten in Anführungszeichen nochmal neu zu befragen, zu gucken, was sie noch alles erzählen über den Stand der Dinge und wie es weitergehen kann?
Ich glaube einfach, dass Demokratien international unter großem Druck stehen und dass der Druck größer wird mit steigenden Rohstoffpreisen, Inflation, mit Unsicherheit, mit Krieg. Und diese Belastungsprobe der Demokratie, die fordert auch das Theater. Weil das Theater ist ein Teil von gelebter Demokratie, weil es Begegnungsräume sind, in denen genauso wie an der Urne darüber entschieden oder diskutiert wird, wie wir quasi künftig zusammenleben wollen. Und dieser Druck, der da entsteht, ist einfach unfassbar gefährlich, weil Menschen bei Angst, bei Druck, bei Ungeduld nicht mehr bei kühlem Verstand sind, nicht mehr verstehen, was die Demokratie gebracht hat, was sie quasi an Freiräumen, an Möglichkeiten gebracht hat, was sie natürlich auch immer wieder bedeutet, weil man sie immer wieder neu erarbeiten muss. Das ist ja dann auch eine gewisse Form von Aushaltenpotenzial, was man aushalten muss, dass eben andere anderer Meinung sind etc. Und ich glaube einfach, dass wir als Theater bewusster und noch klarer darauf hinweisen müssen, was unsere Funktion ist und diese Funktion ganz bewusst wahrnehmen in der Auswahl der Stücke, in der Art und Weise, wie wir uns präsentieren, in den Ereignissen und Vorstellungen, die da stattfinden bei uns im Haus, damit wir diese Aufgabe wahrnehmen können, den Menschen immer wieder auch zu zeigen, wo die Qualität liegt. Also wo quasi das große Ereignis, was es letztlich ist, das ist eine Kulturleistung und es ist ein großes Ereignis, was aber immer wieder neu erarbeitet werden muss. Von daher denke ich einfach, gerät die Gesellschaft unter Druck, gerät das Theater unter Druck. Das ist für mich naheliegend.
Die Frage ist aber auch, wie damit umgehen, was tun? Stichwort Herausforderung. Also sich den Umständen stellen und was Gutes, in dem Sinne Produktives draus machen.
Natürlich müssen wir immer auch positiv denken, wir müssen immer auch quasi das Lustvolle, das Herausfordernde beschreiben und nicht nur die Paniknot, der Druck, der quasi entsteht, das ist schon klar. Also ich denke schon, dass überhaupt nicht nur darstellende Kunst, auch Musik, andere Ausdrucksformen immer wieder auch den Weg suchen, der gangbar ist und der möglich ist und der vielleicht eine Utopie ist und der Menschen dazu verführt und anstachelt, eben immer wieder ihre Situation zu befragen, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie wir uns konditionieren in so einer Phase, wo eben die Belastung größer wird. Also stellen wir uns vor, es gibt tatsächlich diesen Winter kalte Wohnzimmer, dann ist das eine gesellschaftliche Belastung, weil es kann nicht sein, dass wir im reichsten Teil der Welt quasi Menschen haben, die im Winter frieren. Also das, glaube ich, darüber müssen wir uns übereinkommen, dass das einfach eine Bankrotterklärung wäre, wenn das passiert. Und von daher sind plötzlich ganz neue Fragestellungen, die jetzt auch eine wichtige Rolle spielen, auch bezüglich des Spielplans natürlich ganz andere Fragestellungen im Raum, die wir beantworten wollen oder die, denen wir begegnen wollen. So.
Was das klassische Problem angeht, die sich zuspitzenden Verteilungskämpfe, also wer friert mehr, wer friert weniger und wer hat nächsten Winter schlechte Karten, das stellt ja schon Jeeves auf eine sehr subtile Weise die Frage, was tun. Und das komödiantisch in Anführungszeichen. Also was passiert, wenn die Verteilung in dem Fall von Erbe per Lostrommel bürokratisch gelöst wird?
Ich glaube, bei Jeeves geht es einfach darum, diesen einen Umstand, dass wir eine große Ungerechtigkeit in der Gesellschaft haben, aufgrund der Tatsache, dass es Menschen gibt, die aus Familien kommen, die sie per se ausstatten, also die quasi durch das Erbe ein gewisses Vermögen einfach schon mal per se haben. Diese Ungerechtigkeit, die ist nicht aus der Welt zu bringen und natürlich gehört sie auch zum Kapitalismus dazu, weil die Idee, etwas aufzubauen und an die Kinder weiterzugeben, das ist ja auch quasi Motor für Vermögensbildung. Also wir müssen ja jetzt auch sehen, dass die Anreize, die der Kapitalismus bietet, also Innovation, die belohnt wird, Leistung, die quasi sich auszahlen muss etc., das sind alles Komponenten, die immer wieder dafür verantwortlich sind, dass das Rad sich weiterdreht. Das hat man ja in der DDR gesehen. Wenn Innovation nicht belohnt wird, dann wird auch keine Innovation entstehen. Das gehört quasi dazu oder ist zum kapitalistischen System dazu zu denken. Wir haben aber einfach in Deutschland 400 Milliarden, die jährlich rund vererbt werden und da kommen mitunter Menschen, die das sehr, sehr verantwortungsvoll verwalten und auch einsetzen und auch investieren, sogar hier in Deutschland, in Europa. Und es gibt halt andere, die per se davon profitieren. Die Frage ist, wie kann man mehr Gerechtigkeit schaffen, das heißt Chancengleichheit, darum geht es ja. Es geht ja darum, dass, was Bildung anbelangt, jede und jeder die Möglichkeit hat, im besten Falle alles zu erreichen, wenn die Begabung, wenn der Fleiß, wenn das Bestreben da ist. Und das ist ja nachweislich nicht so. Obwohl wir vielleicht in einer der gerechtesten Gesellschaften leben, ist es trotzdem noch so, dass spürbar Ungerechtigkeit da ist. Es geht, glaube ich, nicht darum, andere Systeme zu entwerfen und zu sagen, wir müssen jetzt mehr Erbschaftssteuer, wir müssen mehr was weiß ich, sondern es geht einfach nur darum, zu sagen, ein Bewusstsein zu schaffen für das, was Chancengleichheit bedeutet. Wenn man das weiterdenkt, ist man natürlich sehr schnell beim Kolonialismus, man ist sehr schnell bei der Frage, welche globalen Ungerechtigkeiten nach wie vor quasi eine Rolle spielen oder von denen wir jetzt im Westen hier sehr profitiert haben etc. Und ich glaube, es geht darum, diese Sensoren, es geht einfach darum zu wissen, wenn man privilegiert ist, ist das auch eine Verpflichtung. Es ist auch eine Verantwortung, die man wahrnimmt, was immer dabei dann rauskommt.
Ihr habt ja in dieser Saison mehr Produktion als im letzten Jahr, also es ist quasi ein sehr offensives, herausforderndes Programm, auch in der Fülle. Ist das auch aus einer Überlegung heraus entstanden, ja eben das Publikum mehr zu fordern im guten Sinne?
Also ich denke schon, dass es jetzt für uns ganz klar darum geht, alles auf eine Karte zu setzen, oder das ist vielleicht ein bisschen fatalistisch, aber einfach zu sagen...
Warum nicht?
Ja.
In gewisser Weise, weil ja. Das Publikum ist ja... Sehr zurückhaltend.
Ja, es ist zurückhaltend und es hat sich an neue Gewohnheiten irgendwie angeschmiegt und es hat irgendwie die Begegnung als solches aus dem Fokus verloren. Das heißt, es findet ja schon Begegnung statt und es gibt ja auch viele Konzerte. Interessant ist einfach, dass die Konzerte, die populär sind, funktionieren. Die ein bisschen was erfordert an Auseinandersetzung, die funktionieren nicht mehr. Beziehungsweise da kommen wenig Zuschauer. Und das muss uns natürlich zu denken geben, weil Kultur letztlich ist immer eine Auseinandersetzung mit etwas und nicht einfach nur Zerstreuung oder das darf es auch mal sein. Ich bin ja gar nicht dagegen, dass mal eine Party stattfindet im Theater oder dass auch einfach mal gefeiert wird oder dass es mal einfach nur lustig ist. Aber die eigentliche Aufgabe ist immer wieder zu befragen, was wollen wir eigentlich?
Was läuft schief? Was wollen wir und warum funktioniert das nicht?
Ja, in Teilen funktioniert es vielleicht, aber in anderen Teilen nicht. Und Für mich ist so ein bisschen die Frage, also nicht jetzt resultatorientiert, ich möchte gern, dass es so und so läuft. Für mich ist ja der Diskurs eigentlich im Moment wichtiger als das Resultat.
Im Programmheft ist ja auch nochmal Raphaels Philosophentreppe abgebildet. Die war ja schon mal so ein Symbol. Wir müssen uns hinsetzen, nachdenken, miteinander ins Gespräch kommen. Und es geht gar nicht darum, dass wir uns einig werden, sondern dass wir überhaupt mal uns in irgendeiner Form verständigen. Spielt das dann auch mit rein, ja, so als plakatives Motiv. Stimmt. Quasi. Wir sagen, Leute, natürlich, ohne Denken oder ohne Nachdenken, gerade wo es das Theater möglich macht, funktioniert es nicht.
Ich glaube, es gibt einfach die unterschiedlichsten Formen, sich die Frage anzunähern. Ja. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, die letztlich immer dazu führen, dass wir in der Auseinandersetzung mit anderen, also quasi über die soziale Verbindung, dass wir darüber uns nähren und uns entwickeln oder uns auch positionieren. Es geht ja auch um eine Meinungsbildung.
Ja, und die muss im besten Sinne in Anspruch genommen werden oder der Ort, wo die stattfinden kann. Ne? Darum geht es ja jetzt auch in dieser Saison. Hat sich das beim Tag der offenen Tür vielleicht schon bemerkbar gemacht, dass es im besten Sinne auch wieder Nachholbedarf oder ein Bedürfnis gibt,
also wir haben da
hier
zwei,
wieder herzukommen?
Wir haben da zwei Veranstaltungen gehabt. Die eine war der Tag der offenen Tür und die andere war quasi ein Treffen mit unseren Abonnentinnen und Abonnenten. Also einige haben das wahrgenommen, andere wiederum nicht. Aber da waren 300 Menschen da an dem Abend. Und wir haben beide Abende als sehr bereichernd empfunden, weil sehr viel zurückkommt von den Menschen. Es ist spürbar, beim Tag der offenen Tür war eine sehr herzliche, sehr friedliche, sehr warme Atmosphäre von Interesse, von gegenseitigem Beschnuppern. Das war einfach eine sehr positive Stimmung. So war es auch bei den Abonnentinnen und Abonnenten. Es war sehr wohlwollend und offen. Und das lässt uns schon hoffen. Ja, das lässt uns hoffen, dass es Menschen gibt, die einfach merken, dass sie ein Bedürfnis haben, in Interaktion zu treten. Und zwar jetzt nicht einfach nur, um über das Wetter zu reden, sondern die in Interaktion kommen wollen, auch mit vielleicht verdichteten Texten, mit Literatur, mit darstellendem Spiel, mit Empathie, mit der Frage, wie wir Bühnengeschehen erleben. Das ist ja etwas komplett anderes, als wenn wir jetzt beispielsweise fernsehen, weil das direkte Spiel, die Auseinandersetzung immer damit zu tun, dass ein Schauspielerin, ein Schauspieler auf der Bühne steht und genau die da unten meint. Nicht irgendwelche Kameras, sondern der meint genau die Menschen, die da sind. Und das ist auch eine Form von Hingabe. Das ist eine Form von Widmung, von Zuwendung. Und wenn man als Zuschauerin und Zuschauer diese Zuwendung erfahren kann und sie auch einfach bewusst erfahren kann, dann bereichert das Leben. Das kannst du nicht anders sagen. Also egal, ob ich mit dem da oben einverstanden bin oder nicht, aber es bereichert mein Leben, weil ich die Sichtweise eines Menschen erfahre, der mir erzählt über sich. Das, glaube ich, ist das, was mich letztlich interessiert. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die das nicht interessieren. Ne? Ich sage, interessiere mich eigentlich nur für mich. Und dann hat der Kapitalismus ein paar andere schöne Dinge für dich bereitgestellt. Dann ist es vielleicht nicht das Theater.
Gleiches Los für alle, heißt es in der Komödie Jeeps von Nora Abdel-Maksud, die am Samstag zum Saisonauftakt des Deutschen Theaters Premiere hat. Die Autorin experimentiert mit der Idee einer Erbschaftsreform und einer solidarischen Umverteilung von Vermögenswerten. Verantwortlich für die geplante Umverteilung ist die Agentur für Arbeit, wo es nicht nur zu bürokratischen Turbulenzen kommt. Sie hören einen Ausschnitt aus der Inszenierung von Mera Teunert.
Bleib stehen! Es gibt wirklich eine Menge, das ich nicht verstehe. Aber dein Weggehen macht es nicht leichter, es macht es schlimmer. Die Alten sind gestorben und die Kleinen sind gekommen, so war es immer. Und wir waren immer eins, eine Familie, ganz und gar. Wir sind nicht mehr ganz und zählt nichts
mehr. Mama, ich kann nicht hierbleiben, ich muss gehen.
Du gehst nicht. Du hast es mir versprochen. Du kommst mit. Jetzt holen wir den Wagen und da legen wir eine Matratze rein, auf den Boden, und da kriegst du rein, und wir legen eine andere Matratze drauf, und dann bauen wir was vor, und dann sieht man dich nicht. Und jetzt widersprichst du mir nicht, und vorwärts gemacht.
Ich möchte dich nochmal anfassen. Ich möchte mich erinnern,
wenn es nur meine Finger sind, die sich erinnern.
Pass auf.
Ich habe 7 Dollar.
Nein.
Die nimmst du. Hör mir zu. Ich habe mir da was überlegt. Du gehst in eine große Stadt. Ja, da suchen sie dich nicht. Ja?
Weißt du, an was ich die ganze Zeit denken muss? An Casey. Die hat so verdammt viel geredet, das hat mich verrückt gemacht.
Verdammt.
Ja. Es geht. 2 sind besser als einer, denn sie kriegen guten Lohn für ihre Mühen. Und wenn sie fallen, dann hebt der eine den anderen auf. Aber wehe dem, der allein ist, denn wenn er fällt, dann hat er keinen, der ihn aufhebt. Und wenn 2 beieinander liegen, so haben sie es warm. Aber wie kann einer allein es warm haben? Und wenn einer ihn beherrscht, so sollen 2 sich widersetzen. Ein dreifaches Seil ist nicht so leicht zu zerbrechen. Weißt du, Mama? Alles, was die Leute predigen, das ist doch über die Arme, die wir zu uns nehmen sollen. Und wenn wir selber nichts haben, dann falten wir einfach die Hände und Eiscreme und goldene Teller, das kriegen wir schon, wenn wir tot sind. Ich habe mir überlegt, wie es in den staatlichen Camps war. Und wie unsere Leute da für sich selber gesorgt haben. Und wenn es Streit gab, wie sie ihn selber geschlichtet haben. Und ich habe mir, wieso wir das nicht überall machen? Die Bullen rausschmeißen und für unsere eigene Sache arbeiten.
Und was willst du machen?
Das, was Casey gemacht hat.
Casey! Tom! Die haben Casey erschlagen!
Mama, aber er hat nichts gegen das Gesetz gemacht. Er hat nichts gegen das Gesetz
Tom.
Gemacht. Ich habe verdammt viel nachgedacht über unsere Leute, die leben wie die Schweine und das ganze Land, das brach liegt. Und ich habe mir gedacht, wenn alle unsere Leute sich zusammentun und schreien, dann...
Dann, weißt du, was dann passiert? Dann jagen sie dich und dann machen sie dich kaputt. Genau wie Casey.
In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir heute die Spielpläne des Deutschen Theaters im Gespräch mit DT-Intendant Erich Siedler, der zu den geplanten Inszenierungen auch Fragestellungen, mögliche Interpretationen und Lesarten beschreibt.
Eine ganze Reihe von Stücken haben so Familienkonstellationen im Fokus. Auch da geht es ja um, in Anführungszeichen, Altlasten oder was ist da nie offen kommuniziert worden, nie angesprochen worden und zeigt dazu seine Nachwirkungen.
Ich glaube schon, dass der Lockdown, dass die ganze Corona-Phase etwas initiiert hat, was vielleicht vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, nämlich das Zurückgeworfensein auf die engsten Freundinnen, Freunde, auf die Familie. Und natürlich ist es letztendlich immer die Familie auch, die darüber bestimmt, ob ich Fragen und Schwierigkeiten, Probleme oder Andersdenken, ob ich das wirklich auf den Weg bringe, ob ich mich bereitwillig dem stelle. Oder ob ich eben versuche, Auswege zu finden, eine Situation dann einfach schönrede oder aushalte oder was auch immer. Und von daher ist es naheliegend, dass Familienkonstellationen jetzt kommen, weil wir natürlich intensiv auch prüfen, was Familienbande bedeuten. Und immer wieder, das machen wir am Theater immer wieder, viele Autorinnen und Autoren, die sich ja auch sehr, sehr stark auf letztlich die Familie und sozialen Strukturen konzentrieren. Und von daher, ja, gibt es sicher eine gewisse Bewandtnis. Ich meine, wir haben Früchte des Zorns eigentlich als so ein Hauptstück, was Familie anbelangt, weil wir ja eine Familie erleben, die auf der Flucht ist, beziehungsweise Migrationsbewegung vornimmt, also sich vorgenommen hat, weil sie vom Osten der USA quasi in den Westen reisen, aufgrund von Versprechungen, von Arbeit etc. Da begegnet ihnen aber in der Zwischenzeit auch Dürre, Hitze, also eine Not, weil eben die Natur auch nicht genau berechenbar ist und nicht das gemacht hat, was Kleinbauern sich dann erhoffen und wünschen. Und deswegen geraten sie in Abhängigkeiten von großen Plantagen, sie geraten in Abhängigkeiten von großen Flüchtlingsströmen, von Systemen, die quasi natürlich diese Wanderarbeiter dann auch ausnutzen. Und das ist eine ganz immense Belastung für eine Familie, für so soziale Bande, weil natürlich in dieser Notsituation dann auch einzelne Familienmitglieder natürlich auseinanderdriften, weil genau diese Bande dann auf den Prüfstand kommen, dass das Überleben dann letztendlich auch so eine Familie sehr stark unter Druck setzt. Das hat John Steinbeck natürlich einfach brillant aufgebaut über diese Geschichte, über dieses Erleben dieser Familie. Und es ist einfach so ein Stück, was jetzt auch durch den Sommer, den wir erlebt haben, also durch diese Verstörung, dieses natürlich erstmal ganz tollen Sommers, der aber gleichzeitig Dürre, Feuer, Hitze und andere Katastrophen bedeutete.
Und dass die auch mehr werden.
Dass sie mehr werden auch und dass sie einfach bewusster im Alltag ankommen. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, dass auch Politikerinnen und Politiker, die setzen dann immer so Ultimaten, die sagen immer, bis 2030 oder 2040 wollen wir dann das und das erreicht haben. Damit lässt sich natürlich sehr schnell das Gewissen beruhigen und sagen, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit und wir verschieben das in die Zukunft. Aber Fakt ist, dass wir jetzt handeln müssen.
Jetzt oder nie.
Und Fakt ist auch, dass Handeln heißt nicht 130 auf der Autobahn, sondern eben 80. Und ich glaube, dass die Menschen das wissen. Aber es passiert nichts.
Es sind mehr Fahrzeuge denn je auf Autobahnen, Landstraßen und Bundesstraßen unterwegs.
Das wurde letzte Woche wieder verkündet, ja, dass wir quasi noch mehr Fahrzeuge. Und das sind halt so Irrationalitäten, mit denen also ich persönlich immer schwerer umgehen kann, weil ich denke, ja, wann wollen wir denn anfangen? Wann soll denn das sein? Und dieses Verschieben das mit der Zeit, es beunruhigt mich auch ein bisschen. Aber das ist übrigens nicht nur im Klima so, es ist bei allen Fragen, die ich finde, die brennend sind, ist es so, dass das immer quasi, offensichtlich ist es sehr unpopulär, entscheidende Maßnahmen in Kauf zu nehmen und die dann auch zu verfolgen.
Allen Einschränkungen abzufordern, dann auch eine halbwegs moderate Verteilung vorzunehmen, wer sich wie sehr einschränken muss. Und da sind wir ja wieder bei der sozialen Schere, ne, dem Auseinanderklappen zwischen Besitzstand und denen, die mit dem Rest klarkommen sollen. Aber was du angesprochen hast, Früchte des Zorns, eine Familie auf der Flucht, da bildet ja vor Sonnenaufgang sozusagen einen Kontrast mit einer sehr saturierten Familie. Mhm. Das ist wahrscheinlich so gemeint, dass quasi auch wieder gesellschaftliche, politische, soziale Umstände mal so aufeinanderprallen lässt.
Ja, ich denke, es geht natürlich nicht nur darum, dass wir Modelle aus einer anderen Zeit begutachten, sondern wir müssen schon auch von unserer Zeit sprechen. Palmershofer hat ja das Stück von Gerd Hauptmann quasi adaptiert und hat es in die Moderne gesetzt, also hat es in unsere zeitgenössische Wahrnehmung gesetzt und kreiert da eine Familie, die wahrscheinlich ein mittelständisches Unternehmen, eine Autoindustrie, Zulieferung etc. relativ gut situiert ist. Ich würde das aber vergleichbar machen mit anderen Bildungsbürgern. Dieser Begriff ist ja auch so irgendwie seltsam verworfen. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt an Bildung und was an Bürger schlecht sein soll. Ich finde eigentlich beides in Ordnung. Deswegen kann ich die Bedrohung von Bildungsbürgertum nicht verstehen. Aber sei es drum, auf jeden Fall geht es darum zu sehen, wie stark Kräfte an Menschen ziehen, die innerhalb so eines familiären Systems auch Besitzstand wahren wollen, die aufsteigen wollen, die sich quasi auch einrichten wollen. Also es geht auch schon ein bisschen darum, also das Joschka Fischer Phänomen, um die Frage, wie viel von dem, was wir kämpferisch in der Jugend vertreten, wie viel von dem relativieren wir oder gelangen sogar mitunter auf die andere Seite. Und warum ist das eigentlich? Also warum passiert das? Was sind das für Vorgänge? Und ich bin der Meinung, dass diese Vorgänge durchaus, ich spüre sie an mir auch, also ich bin ja auch nicht mehr so radikal in gewissen Fragen. Also gerade jetzt zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg, ne? Also der hat natürlich Pazifismus im Grunde genommen pulverisiert, dieser Krieg. Ne? Also die pazifistische Bewegung, mit der ich durchaus sympathisiert habe als junger Mensch, die ist leider ein System, was nicht mehr greift. Oder was vielleicht nie gegriffen hat, das kann ich nicht beurteilen, aber jetzt unter der Prämisse, dass ein Aggressor da ist, der einfach anders funktioniert als wir, also als jemand, der jetzt quasi wie ich denke, das ist Vernunft und so quasi funktioniert.
Gnadenlos durchstartet.
Einfach irrational werden. Ich meine, 48% aller Menschen in Russland sagen in einer Umfrage, dass es bei diesem Krieg um Ruhm und Ehre geht. Das ist quasi der Grund, warum sie dafür sind, dass dieser Krieg stattfindet. So, Ruhm und Ehre. Natürlich, Umfragen in einer Diktatur sind immer schwierig zu beurteilen, aber Ich finde es schon interessant, weil ich noch nicht mal auf die Idee gekommen wäre, dass es um Humanitäre geht. Also das war eine Offenbarung, muss ich sagen. Ich denke einfach, diese Beeinflussbarkeit von Menschen und ihren Ideen oder Idealen, und wie viel sie investieren, um die Ideale zu halten, um sie weiterzuentwickeln und wie schnell sie, wofür auch Ideale aufgeben, das ist natürlich ein Thema, was im Moment extrem polarisiert und auch, wie soll ich sagen, so auch herausfordernd, also auch für Menschen, die jetzt politisch denken.
Da wäre für mich die Frage im Spielplan, in welchen Stücken tauchen die Penitenzler auf, die also bereit sind,
ja, also ich meine,
sich nicht mit den gegebenen Bedingungen und den Relativierungen abzufinden, sondern vielleicht noch eine kleine, und sei es eine individuelle Mutprobe zu wagen.
Du findest das in jedem Stück. Man muss nur richtig hinblicken. Aber es gibt natürlich auch Stücke, die ganz explizit darauf hinarbeiten. Zum Beispiel dieses musikalische Schauspiel Hedwig, wo ein Mensch einen Lebensentwurf lebt, ohne Kompromisse. Und dabei komplett untergeht, ausgebeutet wird, ausgenutzt und erlebt es einfach konsequent weiter. Und das ist eine Form von Konsequenz und von Geradlinigkeit, die zwar persönlich weder Reichtum noch Ruhm, aber das ist so unfassbar faszinierend, weil dieser Mensch, der da vorgestellt wird in diesem musikalischen Schauspiel Hedwig, einfach sich selber treu bleibt. Und das ist unglaublich aufbauend. Genauso bei Cabaret, wenn du so willst. Also bei Cabaret geht es ja auch darum zu sagen, wir widersetzen uns der Tatsache, dass quasi die Nazis aus allen Ritzen kriechen und alles in Beschlag nehmen und immer mehr gleichschalten, immer die Hirne immer mehr in Beschlag nehmen der Menschen. Wir widersetzen uns dem, weil wir sagen, es gibt unsere persönliche Freiheit und die werden wir so lange, wie wir es können, einfach leben. Und quasi als Beispiel einfach voranschreiten, positiv im Leben stehend. Das sind so ermutigende Erlebnisse und Beispiele, wo wir Menschen erleben auf der Bühne, die einfach immer wieder aufstehen, die sich nicht unterkriegen lassen, die nicht bereit sind, sich zu beugen. Und ich glaube, von diesen Menschen muss es immer wieder viele geben, mit denen wir konfrontiert sind, weil die Gefahr, sich zu beugen, die ist einfach groß. Das passiert ja schnell. Ich denke nur an kalte Wohnzimmer oder so.
Ja, eben gerade in Anbetracht der Krisenstimmung, nenne ich es mal, vielleicht dich, in der sich so die Mehrheit jetzt in irgendeiner Form einrichtet, ängstlich, panisch oder, naja, geht halt nicht anders oder hoffen wir, dass es nächstes Jahr weniger schlimm ist. Gerade da braucht es ja Störer im besten Sinne.
Ja, ja.
Sie hören eine weitere Kostprobe zum Saisonauftakt des Deutschen Theaters, wo am 23. Oktober auf der DTX-Bühne im Bistro Keller State of the Union von Nick Hornby Premiere hat. Dort treffen sich Tom und Louise auf dem Weg zur Paartherapeutin und gewinnen ihrer Ehekrise auch überraschend komische Seiten ab.
Schon lange da?
Nö, ist erst mein viertes.
Alles okay mit den Kindern?
Alles okay. Dylan musste wieder mal nachsitzen.
Und diesmal?
Da hat er in der Bio-Stunde irgendwie nachgemacht, von dem ich noch nie gehört habe. Irgendein YouTube. Und Otis war richtig gut drauf, als ich wegging. Überraschung, Überraschung.
Versuchst du Smalltalk zu machen, bevor wir reingehen?
Ja, ja, ja. Ich bin nervös.
Tut mir leid. Ohne mich wären wir nicht hier.
Jo.
Weiter nichts? Los?
Jo. Ne. Los, ja. Ohne dich wären wir nicht hier.
Du findest nicht, es könnte auch ein kleines bisschen an dir liegen?
Nein, wieso?
Weil der Weg, der uns hierher geführt hat, lang und gewunden und kompliziert ist?
Na, kommt ganz darauf an, wie man die Sache betrachtet. Es gibt den langen und gewundenen Weg und dann gibt es die Luftlinie.
Ah, dann erklär mir mal deine Luftlinie.
Du hast mit jemand anderem geschlafen und jetzt sind wir hier.
Okay. Aber es gehört noch ein bisschen mehr dazu, oder?
Wie lautet denn deine Wegbeschreibung?
Luftlinie oder nicht?
Luft.
Gut. Du hast nicht mehr mit mir geschlafen und deshalb habe ich mit jemand anderem geschlafen.
Das ist aber eine sehr kurze Version und ziemlich simpel.
Ja, okay. Ich habe einen Fehler gemacht.
Können wir das ganz kurz klären? Wie viele Fehler waren es?
Na, einer.
Einer?
Ja. Also, Es kommt natürlich darauf an, wie du es definierst.
Definiere es so, dass die höchste Zahl rauskommt, nur damit ich weiß, wovon wir reden.
Die höchste Zahl wäre weit über 100.
Groß.
Ja, aber nur wegen der winzig kleinen Fehler, die zu diesem großen Fehler geführt haben.
Bitte lass die kleinen Dinge außen vor. In 5 Minuten ist wieder los. Also,
du könntest es als eine Affäre betrachten oder als 4 Fehltritte.
Ich komme jetzt nicht mehr mit. Wie oft hast du mit dem Typen geschlafen?
4-mal.
4-mal?
4-mal.
4-mal. 4-mal kann man kaum als Ausrutscher abtun. Eigentlich wäre es schon ein Ausrutscher einmal als Ausrutscher abzutun.
Tröstet es dich nicht, dass es nur 4-mal waren und nicht 40?
Eigentlich nicht. Wenn man schon mal bei 4 ist, dann könnte es genauso gut 40 sein.
Ja, aber wenn es 40 gewesen wäre, dann würden wir jetzt ein ganz anderes Gespräch führen.
Stimmt, dann würde die Zahl 40 oft darin vorkommen und nicht die 4.
Du weißt doch, was ich meine. 40 würde bedeuten, dass es schon seit...
Den Satz würde ich jetzt gern zu Ende hören. Hm? Wie lange hättest du denn noch gebraucht, um bis 40 zu kommen?
Das ist doch eine lächerliche Diskussion.
Nur so als ungefährer Messwert, damit wir Anzahl und Frequenz berechnen können.
Warum?
Zum Vergleich.
Gibt keinen Vergleich. Das ist, als würdest du einen 50-Meter-Sprint mit einem Marathon vergleichen.
Aber wir sind der Marathon.
Ja, wir sind verheiratet, wir haben Kinder.
Nur, dass wir nicht wussten, was passieren wird, als wir anfingen, miteinander zu schlafen. Wir haben uns das ja nicht eingeteilt. Wir haben ja nicht gesagt, oh, am besten nicht so heftig loslegen, sonst ist nach 15 Jahren nichts mehr.
Also diese 4 Male sind im Laufe mehrerer Wochen passiert, okay? Unsere ersten 4 Male waren innerhalb der ersten 4 Tage. Ja, was heißt das für uns? Ich meine, wie lange brauchen wir von hier aus, um auf 4-mal zu kommen?
Was heißt von hier aus?
Hier und jetzt, wo wir überhaupt keinen Sex haben?
Also, wenn wir bei deinem Sprintvergleich bleiben...
Auf den ich mich ganz und gar nicht festlegen möchte...
Dann sind wir im Moment Usain Bolt mit einer Verletzung, einer Leistenzerrung.
Wir sind beide Usain Bolt, nicht nur du.
Unser Sexleben ist Usain Bolt mit Leistenzerrung ins Stocken geraten. Aber wenn es ins Laufen kommt, schaffen wir den 4-mal in 0,nix.
Also, wir haben jetzt noch 5 Minuten und ich schlage vor, dass wir uns irgendeinen Themenkatalog überlegen, der nichts mit olympischem Gold zu tun hat.
Auf meinem Katalog steht, warum hast du mit jemandem geschlafen?
Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir erst ganz viele andere Fragen beantworten.
Über lange pandemische Monate ruhte der Spielbetrieb im DT-Keller und auf der DT2-Studiobühne. In der neuen Spielzeit kommt es wieder zu dramatischen und komödiantischen Nahaufnahmen, die wir Ihnen im Gespräch mit DT-Intendant Erich Siedler vorstellen.
In dieser Saison ist ja auch die DT2-Bühne wieder intensiv belebt und auch der Keller. Gab es da so dramaturgische Überlegungen, welche Stücke man da warum ansiedelt? Was waren da so Anhaltspunkte? Weil das sind ja Orte der Nachaufnahme, nochmal anders als die große Bühne.
Ja, und vor allen Dingen auch feinsinniger. Nahaufnahmen erlauben ja mehr Details und mehr, wie soll ich sagen,
auch Berührung.
Feinheit, ja, auch Berührung, ja. Im DT2 ist beispielsweise das Stück Tom auf dem Lande ein Mensch gezeigt, der die Familie seines geliebten Menschen besucht, der in der Zwischenzeit gestorben ist, diese wiederum nichts wusste von seinem privaten Leben, von seinem Innersten, und er erlebt diese Familie und die Rohheit, die Brutalität dieser Familie und erschließt dabei eine Seite seines geliebten Menschen, der in der Zwischenzeit gestorben ist, die er so nicht kannte. Und dieses Kennenlernen von Lebensumständen ist ja eine große Bereicherung. Also obwohl dieser Mensch sich natürlich in Trauer befindet oder weil der einen Verlust erlitten hat, erfährt er mehr über diesen Menschen und kriegt nochmal ein anderes Verhältnis, eine andere Beziehung zu ihm.
Das dringt so bis in die, ich nenne es mal Katakomben der Seele vor.
Vielleicht, ja.
Aber das bedeutet auch, in dieser Begegnung mit dieser Familie und dem, was er da erfährt, über was haben wir alles nicht gesprochen? Und wie fern waren wir uns auch in größtmöglicher Nähe noch? Oder gehört es einfach dazu, auch im Zusammenleben, dass immer ein Teil des anderen verborgen bleibt?
Vielleicht ist das so. Man gewisse Sachen erst versteht, wenn jemand sich verabschiedet. Aber es gibt ja noch andere Stücke im DT2. Also Pirsch zum Beispiel, da geht es ja sehr stark darum, dass sprachlich etwas gefasst wird, was ich wirklich sehr kunstvoll finde und außerordentlich gelungen finde. Jetzt angelehnt an dieses Ereignis in Köln, auf dieser Plattform, wo quasi Frauen plötzlich auch berührt werden, Übergriffigkeiten ausgesetzt sind, auch Gewalttätigkeiten plötzlich so latent im Raum stehen. Also diese plötzliche Bedrohung, die entsteht, indem eine Feier kippt, ein Ausgelassensein plötzlich bedrohliche Züge annimmt und weil diese Frauen sich plötzlich ausgesetzt sahen, einer Form von Missbrauch, einer Form von Verschwörung, wenn man will. Das ist ja auch diese Truppe von Männern hat sich ja irgendwie entweder direkt oder indirekt auch verständigt. Diese Angst, diese Form von Verletzung der Integrität, die ist ja schwer zu beschreiben. Was da passiert in so einem Moment, da muss man sich ja ein bisschen einfühlen, da muss ja quasi ein bisschen versuchen zu verstehen, was dann in solchen Momenten abläuft. Das sind ja auch archaische Momente, wenn man plötzlich merkt, man ist Berührungen ausgesetzt, die man so gar nicht wollte, auch nicht initiiert hat. Und dieses latente Übergreifen, dieses langsame Kippen von etwas, was vielleicht fröhlich ist, von etwas, was plötzlich so ein gewalttätiges Gesicht zeigt, das ist ja auch bei Cabaret nur auf andere Weise eben ein anderes Register, das Thema. Das hat die Autorin sehr interessant auf den Punkt gebracht, indem sie das sprachlich herleitet, wie sowas passiert, wie sowas kippt. Das finde ich unglaublich kunstvoll. Und man kann diesen Prozess, ich merke es ja jetzt selber auch, ganz schwer beschreiben, weil man ja unterscheiden muss zwischen der Ratio und dem, was eben emotional passiert und was denn Sicherheit bedeutet unter Menschen oder wie schnell sowas kippen kann, weil man plötzlich dann Dinge nicht mehr einordnen kann, Verunsicherung verspürt, weil man merkt, das eigene Koordinatensystem stimmt nicht mehr mit dem überein, was hier quasi läuft. Ja? Das, glaube ich, ist eine große und auch traumatische Verunsicherung, die einfach jetzt stellvertretend an diesem Beispiel, dass diese Frau plötzlich auf einem Volksfest merkt, dass die Dinge nicht so gemeint sind, wie sie es am Anfang vielleicht verstanden hat.
Und letztendlich ein Stück Frischfleisch.
Natürlich.
Malträtiert wird.
Ja, natürlich. Also einfach, ja, also quasi dann irgendwann mal Gewalt und Missbrauch und alles quasi im Raum steht und auch passiert. Diese Membran, die das so plötzlich durchbricht, das Spüren, wo dann die Grenze ist, wo man eigentlich hätte agieren müssen, etc. Das sind sehr interessante Momente und die sind sprachlich wirklich außerordentlich kunstvoll hergeleitet in diesem Stück.
Dann gibt es aber auch ein Stück, wo schon der Titel was Berührendes hat, Fragmente der Zärtlichkeit. Hat nicht nur mit Familie zu tun, sondern auch mit sich mit den Umständen einer Vorgeschichte versöhnen, um an einen Punkt zu kommen, wo man sich in irgendeiner Weise bei sich oder zumindest geerdet fühlt, weil man was begriffen hat. Warum Väter und Mütter?
Ja, also ich glaube, da geht es ja auch stark um die Frage, was Erwachsenwerden bedeutet. Wie man das relativiert bzw. betrachtet, was man erlebt hat als Kind. Du hast ja als Kind keine Chance, dich zu wehren, sondern du bist angewiesen auf die Liebe der Eltern. Du bist einfach ausgeliefert. Das ist ja anders, wenn man erwachsen wird, reflektiert man Dinge anders, hat auch andere Sozialbeziehungen. Und deswegen ist es sehr interessant, wie Edouard Louis es versteht, diese Welt, diese rohe Welt, in der er da aufgewachsen ist, die Welt von Brutalität, auch Verwahrlosung, ja, darzustellen und in dieser Verwahrlosung trotzdem die Momente zu finden, wo etwas entsteht wie Nähe, die sich dann vielleicht eben anders beschreibt, als das, wie wir sie jetzt landläufig beschreiben würden. Die Nähe, also wo Menschen sich spüren, wo sie sich plötzlich irgendwie berühren. Das untersucht er und stellt fest, dass das an Momenten passiert, die eben vermeintlich oder äußerlich diese Feinheit gar nicht haben, sondern vielleicht sogar brutal sind. Ähnlich wie Brecht, das beispielsweise im Dickicht der Städte beschreibt, dass er diesen Boxkampf als etwas Zentrales in diesem Stück beschreibt, was letztlich der Versuch ist, in Kontakt zu treten. Also ich interpretiere jetzt, ja. Also letztlich der Versuch ist, den anderen zu spüren und quasi mit jemandem so zu messen und so zu reiben, dass ich quasi wie ein Echo bekomme, dass ich eine Antwort, ein Gegenüber bekomme. Das klingt absurd, aber Brecht hat das eigentlich sehr interessant hergeleitet in seinem Stück Dickicht der Städte, als Form von äußerlicher Brutalität und vermeintlichem Kampf, oder du kannst auch Sport sagen, etwas grundiert, was ein menschliches Bedürfnis ist, nämlich jemanden nahe zu kommen. Quasi sind wie zwei Antipoden. Also Edouard Louis macht es halt, indem er sich schreibend seiner Vergangenheit annähert, und Brecht macht es, indem er etwas nimmt, was wir alle kennen, vom Fernsehen, das ist ein Sport, das ist ja quasi erstmal eine relativ klar gesetzte Versuchsanordnung zweier Menschen, die gewisse Dinge dürfen, andere dürfen sie nicht, und dazu tragen sie Boxhandschuhe und da ist ein Ring und so weiter. Und trotzdem geht es letztlich ums Menschsein. Es geht darum, sich selber zu erkennen oder erkennen zu wollen, mehr über sich oder auch über das Gegenüber zu erfahren.
Auch sich selber im anderen wahrzunehmen durch die Berührung. Jetzt bin ich wirklich.
Durchaus, ja, jetzt bin ich wirklich, also ich existiere.
In den aktuellen Krisen- und Katastrophenszenarien fragt das Deutsche Theater in seinen Spielplänen auch nach Mutproben und optimistischen Visionen, wie sie in Duncan Macmillans Szenario All das Schöne anklängen. Ein 7-jähriges Mädchen imaginiert nach dem Selbstmordversuch der Mutter eine Wunschliste mit all den schönen Erlebnissen und Erfahrungen zum Weitermachen. Sie hören Rebecca Klingenberg mit einem Ausschnitt aus der Inszenierung von Moritz Beichel, die am 26. November auf der DT2-Bühne Premiere hat.
Es ist dunkel und es ist kalt. Alle anderen Kinder sind schon längst abgeholt worden. Schließlich kommt mein Vater angefahren. Also, normalerweise holt mich meine Mutter ab. Und normalerweise sitze ich hinten, weil ich bin 7 und mache alles klebrig. Aber heute kommt mein Vater. Und es ist spät. Und er öffnet die Tür zum Beifahrersitz. Ich schaute meinen Vater an und er schaute mich an. Wenn etwas Schlimmes passiert, dann spürt das der Körper, bevor der Verstand wissen kann, was da gerade passiert. Das ist ein Überlebensmechanismus. Die Stresshormone Cortison und Adrenalin fluten das System. Es fühlt sich an, als ob sich eine Falltür unter einem öffnet. Wehr dich oder lauf weg oder bleib so still stehen, wie du nur kannst. Ich stand sehr still da und schaute meinen Vater an. Und dann stieg ich ins Auto. Mein Vater hatte das Radio angemacht. Er hatte geraucht bei offenem Fenster. Okay, jetzt machen wir es am besten so. Also, ich bin jetzt mal mein Vater und Sie sind ich mit 7, ja? Sie dürfen sitzen bleiben. Und Sie müssen auch gar nicht viel machen. Sie sagen einfach immer nur, warum, ja? Okay. Schnall dich an.
Warum?
Weil Autos gefährlich sein können. Weil andere Fahrer nicht immer aufpassen.
Warum?
Naja, weil man als Erwachsener über vieles nachdenken muss. Man muss Rechnungen schreiben und Arbeiten erledigen und Beziehungen pflegen. Und man hat nie genug Zeit für alles.
Warum?
Weil ein Tag nur 24 Stunden hat.
Warum?
Weil es eben so lange dauert, bis die Erde sich einmal gedreht hat.
Warum?
Weil... ich weiß nicht.
Warum?
Weil ich nicht alles wissen kann.
Warum?
Weil es bei jedem eine Grenze gibt, was er wissen kann.
Warum?
Ach, weil wenn man alles wissen könnte, das Leben nicht mehr lebenswert wäre.
Warum?
Weil es dann keine Geheimnisse mehr gäbe. Keine Neugier, keine Kreativität, keine Gespräche. Keine Entdeckungen. Nichts wäre neu und wir müssten nicht mehr unsere Fantasie benutzen. Dabei macht unsere Fantasie das Leben doch erst lebenswert.
Warum?
Weil wir, um in der Gegenwart zu leben, uns eine Zukunft vorstellen können müssen, die besser sein wird als das Vergangene.
Warum?
Weil man das Hoffnung nennt und ohne Hoffnung können wir nicht weitermachen.
Warum?
Weil, kannst du dich jetzt einfach anschnallen?
Warum?
Weil wir ins Krankenhaus fahren.
Weil er deine Mama ist.
Warum?
Weil sie sich wehgetan hat.
Warum?
Weil sie traurig ist.
Warum?
Ich weiß es nicht.
Warum?
Ich weiß es einfach nicht.
Warum?
Schnall dich an!
Warum?
Weil deine Mama im Krankenhaus ist.
Warum?
Weil sie nichts findet, wofür es sich zu leben lohnt.
Warum?
So möchte ich mich auf jeden Fall daran erinnern. Vielen Dank. Aber in Wirklichkeit saßen wir nur schweigend nebeneinander. Und irgendwann sagte mein Vater zu mir, deine Mutter hat was Dummes gemacht. Ich wusste nicht, was das heißt. Im Krankenhaus sah mich meine Mutter und sagte, nicht sie. Also setzte ich mich auf den Flur neben ein älteres Pärchen, das mir Saft und Schokolade spendierte. Vielen Dank. Ich weiß nicht genau, wann mir die Idee zu der Liste kam, aber da, bei diesem alten Paar, fing ich an, sie aufzuschreiben. 1 Eiscreme, 2 Wasserschlachten, 3 länger aufbleiben dürfen als sonst im Fernsehen, 4 die Farbe Gelb, 5 Sachen mit Streifen, 6 Achterbahnen, 7 Leute, die stolpern, 8 Saft, 9 Schokolade, 10 freundliche alte Menschen, die ein bisschen merkwürdig sind, aber nicht komisch riechen. Das mag ich nämlich nicht.
Auch im 4. Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir heute im Gespräch mit DT-Intendant Erich Siedler zum Saisonauftakt am kommenden Wochenende die Spielpläne für das neue Theaterjahr.
Lass uns noch einen Blick werfen auf die Bühne im DT-Keller, die ja jetzt auch wieder in Betrieb genommen wird. Eine Zeit lang war es ja so, dass da mehr so die komödiantischen Begegnungen stattfanden. Es gibt ja auch genug Stoff dazu. Mal in sich gucken, mal nachdenken, egal ob das jetzt eine komödiantische, unterhaltsame Form hat oder eine eher so ein bisschen reflektierende.
Ja, also der Tenor bleibt aber trotzdem auch eine gewisse Leichtfüßigkeit. Das muss es haben. Wir können nicht Menschen jetzt mit schweren philosophischen Gedanken konfrontieren da unten, sondern wir müssen da auch ein bisschen, auch der ganzen Situation geschuldet, auch immer wieder die heiteren Seiten des Lebens aufzeigen. Also insofern, nur bedingt kann ich dir da recht geben.
Lachen schadet ja nicht wirklich.
Und Komödie kann große Erkenntnis bringen. Also eine Komödie ist letztlich ja auch nichts anderes, als dass wir unser eigenes Handeln reflektieren, vielleicht uns darüber lustig machen, weil wir uns wiedererkennen in den Leuten, die da sich gerade vermeintlich ein bisschen unbedarft benehmen.
Es ist sowohl nachdenklich als auch unterhaltsam, wie so der Versuch, eine Ehe oder eine Trennung abzuwickeln, dann doch nicht so einfach ist, wie man sich das gedacht hat. Damit geht es ja eigentlich gleich los.
Damit geht es los und es fängt an mit einer Trennung. Natürlich merken die Leute in der Trennung und in der Diskussion darüber, dass sie sich viel näher sind, als das sie eigentlich gedacht haben. Ja, aber das ist schon eine tiefsitzende Wahrheit. Es gibt schon Grund, warum man Jahre miteinander verbracht hat oder warum man eine Beziehung eingegangen ist.
Ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.
Ja.
Und ich meine, wenn sich jemand wie Nick Hornby Gedanken über Ehepartnerschaften und Konstellationen macht, das ist auch immer ein leicht ironischen Unterton hat. Ja. Sich selber nicht zu dramatisch wichtig ernst zu nehmen, obwohl es ums Eingemachte geht.
Genau.
Stand der Dinge, State of the Union.
Genau. Nick Hornby ist schon ein ziemlich genauer Beobachter, das muss man schon sagen. Und er versteht es schon so, das ziemlich auf den Punkt zu bringen, dass man zwei erlebt, die vermeintlich am Ende ihrer Beziehung sind und dann immer mehr und immer klarer wird, dass die eigentlich füreinander kämpfen, aber vielleicht teilweise noch nicht gemerkt haben. Also dass der Zuschauer eigentlich dann plötzlich mehr weiß als die Protagonistinnen. Und das ist schon ziemlich schlau, das ist schon lustig gemacht.
Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Wiederaufnahmen, die eigentlich schon ansteuern, die ihr in dieser Saison weiterdenkt. Den demokratischen Diskurs, die Fragen, wie wollen wir künftig leben und was hindert uns daran, was bedrängt uns. Also was Familien, Umstände, Verwerfung und sich dann wieder in irgendeiner Form verständigen oder damit versöhnen in einer Ehe.
Natürlich sind es teilweise auch pragmatische Entscheidungen, weil wir haben diese Produktion gemacht und haben sie nicht ausgewertet. Und das wäre natürlich jetzt auch unklug, die einfach wegzuschmeißen. Das bereichert ja den Spielplan, das fächert ihn auf. Und klar wollen wir ein breites Angebot haben, weil wir das Argument, da läuft jetzt nichts, was mich gerade interessiert, weil das einfach nicht zählt, weil wir dagegen arbeiten, weil wir so ein breites Spektrum haben, dass wir verschiedene Themenbereiche abdecken.
Guck mal, ob dich das nicht vielleicht doch interessieren könnte. Also schnuppern wir. Ja.
Und es ist immer so, wenn man ein gutes Erlebnis hat im Theater, ist die Chance immer größer, dass er wiederkommt, als wenn man jetzt jemand von der Straße versucht zu überzeugen, ins Theater zu gehen. Das ist ja klar.
Was ja auch für den Nibelungen-Mythos spricht. Eine Inszenierung, die so scheinbar in Anführungszeichen anspruchsvoll anmutet, nach Preisstunden, das Publikum im besten Sinne auch berauscht.
Ja, bei Nibelungen ist es schon so, dass wir durch das Abo durch sind und nur noch freie Verkaufsveranstaltungen ansetzen können. Da müssen wir gucken, wie sich das dann, wie das dann läuft. So. Weil Wiederaufnahmen meistens auch immer wieder so einen Schub brauchen. Aber wir haben jetzt einfach uns gesagt, dass wir diese Spielzeit nicht mehr ständig Plan B und C und D haben wollen, sondern wir wollen einfach eine Spielzeit machen, die vollumfänglich ist und das reichhalte Angebot des Deutschen Theaters widerspiegelt. Und deswegen beschäftigen wir uns im Moment nicht mit der Frage, wie wir durch den Winter kommen, beziehungsweise was das bedeutet, wenn wir zum Beispiel zu wenig Wärme haben oder was das bedeutet, wenn wir große Corona-Zahlen haben, sondern wir sagen jetzt einfach im Moment, es geht darum, das Theater breit aufzustellen und zu sagen, wir sind da und wir reden über das, was im Moment die Stadt und den Landkreis beschäftigt.
Und ihr habt dafür auch viel Programm.
Ja.
Und jetzt sind es im besten Sinne mit einer, nur in Anführungszeichen, Wiederaufnahme noch eine schöne Bombe. Mhm. Oder das Stück, die Bombe, wurde ja direkt nach der Premiere abgesetzt. Der erste Lockdown.
Wir inszenieren es ja nochmal neu, jetzt auf der großen Bühne, weil wir der Meinung sind, der Stoff ist sehr gut und er ist aktueller denn je. Deswegen machen wir die Bombe auch im Abo oben. Die ursprüngliche Idee war ja, dass wir eine Bekanntschaft machen mit Abdul Abbasi. Abdul Abbasi ist nach Göttingen gekommen, hat hier Zahnmedizin studiert, ist jetzt Zahnarzt und hat eine genaue und gute Beobachtungsgabe und hat einen guten Humor und beschreibt, wie er als syrischer Migrant oder als jemand, der aus Syrien zu uns kommt, das erlebt hat, dass die deutschen Gepflogenheiten auf dem Amt oder quasi gesellschaftlichen Anlässen. Und auf der anderen Seite erzählt er auch natürlich darüber, was ihm als Klischee begegnet ist von den Deutschen. Das ist eine sehr interessante und sehr auch liebevolle Betrachtung einer Begegnung, in der man sich erstmal ein bisschen stirnrunzelnd fragt, was nun den anderen dazu bewegt, sich so
anzumachen. In welchem falschen Film bin ich ja eigentlich gelandet?
In welchem Film bin ich gelandet? Und das ist einfach lustig, weil es auf beiden Seiten passiert. Und ich glaube, sowas kann unglaublich versöhnen, weil es einfach zeigt, Unsicherheiten und Klischees finden auf beiden Seiten statt. Es ist ja nicht so, dass Menschen aus Syrien nicht auch belustigende Klischees hätten über die Europäer oder auch die Deutschen.
Welche Befindlichkeiten dichtet man einander an?
Ja, das ist eigentlich bereichernd und die Art und Weise, wie er damit umgeht, ist einfach sehr aufbauend. Das ist sehr positiv und deswegen wollten wir unbedingt das jetzt auch so zeigen, dass wir es dann einem breiteren Publikum zugänglich machen können.
Und es geht los mit einem, ich sag mal, Premierenmarathon, ne?
Jetzt ist erstmal ein bisschen Premiere angesagt, die nächsten Wochen, ja. Also wir fahren quasi den ganzen Betrieb hoch, das fordert uns quasi mit allem, was wir haben, aber ich bin zuversichtlich.
Das war eine Stunde ein Thema, heute mit einem Einblick in die Spielpläne des Deutschen Theaters für die neue Saison. Sie hörten ein Gespräch mit DT-Intendant Erich Siedler. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger. Mit der Bühnenfassung des Romans Tell von Joachim B. Schmidt wird die Spielzeit am 30. September auf der großen Bühne eröffnet. Am 1. Oktober hat dort auch die Komödie Jeeps Premiere. Weitere Informationen zum DT-Spielplan finden Sie auf unserer Homepage unter www.stadtradio-göttingen.de. Zum Abschluss unserer Sendung hören Sie nun einen Ausschnitt aus der Bühnenfassung des Romans Tell in der Inszenierung von Florian Eppinger.
Mitten auf der Wiese hockt ein Bär. Er hat mich längst bemerkt, sitzt womöglich schon seit einer Weile da. Hat mir in aller Seelenruhe zugeschaut, wie ich den Nachttopf neben der Hütte ausgeschüttet habe. Jetzt schaut er zum Stall, schnuppert, scheint etwas zu riechen, das ihn interessiert. Die Hühner, die Kühe, schießt es mir durch den Kopf. Und dann bemerke ich Wilhelm, der an der Stallmauer steht. Er hat seine Armbrust auf den Bären gerichtet. Ich will Nein rufen, denn ich fürchte, dass uns der Bär angreifen könnte, wenn ihn Wilhelm nicht tödlich trifft. Doch das Fleisch und das Fell könnten wir gut gebrauchen, das schon. Und für die Tatzen bekämen wir auf dem Markt bestimmt einen ganzen Sack voll Mehl. Plötzlich fliegt die Haustür neben mir auf. Meine Mutter Aloisa kommt im Nachthemd ins Freie gestürmt, marschiert beherzt auf den Bären zu. In jeder Hand hält sie einen Kochtopf, die sie kräftig aneinander schlägt. Das zeigt Wirkung. Der Bär springt erschrocken auf und rennt davon. Zugleich zieht Wilhelm am Abzug. Die Armbrust schnalzt, doch der Bolzen ist nur ein schneller Schatten, zu schnell für mein Auge. Entweder ist er geräuschlos in das dicke Fell gefahren, oder er hat das Tier gänzlich verfehlt. Egal, der Bär sucht es weiter. Er rennt über die Wiese, patscht durch den Bach und verschwindet im Wald. Von da hört man noch das Knacken von Ästen, die Wipfel der kleinen Tannen schwanken hin und her. Dann ist es wieder still. Wilhelm brüllt:
Walter! Komm.
Im Gatterwald geht mir die Luft aus. Ich hasse diesen steilen Hang. An meinen Beinen liegt es nicht. Die würden mich sogar bis auf den Engelberg tragen. Aber im Schnauf. Vater geht noch schneller, strebt durch den Wald, klettert er Flur entlang von Stein zu Stein, eilt mit langen Schritten über die Altwiese. Dann wieder bleibt er plötzlich stehen, schaut sich um, lauscht und geht weiter.
Die Fährte des Bären haben wir schon im Stäfeli verloren. Eigentlich hätten wir gleich wieder umkehren können. Oder weiß Vater, wohin der Bär geflohen ist? Weiß Vater, wie ein Bär denkt?
Ich stolpere ihm keuchend hinterher. Die Gossheit umgeben wir in weiten Bogen. Große Marie sagt, die Menschen haben im Felsen nichts zu suchen.
Wo kein Kraut wächst, hat der Teufel seinen Fußabdruck hinterlassen.
Wenn ich mal groß bin, bleibe ich im Tal. Und zwar immer.
Wenn der Bär hier oben wäre, hätten wir ihn längst bemerken müssen.
Ich rutsche aus und schlage mir das Schienbein wund, beiße die Zähne zusammen. Blut quillt aus der Wunde, rinnt auf meinen Fußrücken. Vater wirft einen Blick zu.
Schalbe!
Ich rappele mich auf und hinke meinem Vater hinterher. Dumme Tränen. Er dreht sich um und schaut über mich hinweg auf den Talkessel hinab, kneift die Augen zusammen, atmet ruhig, als sei er nicht eben erst einen halben Berg hochgestiegen.
Wenn wir von hier aus noch ein paar Schritte weitergehen, können wir unseren Hof nicht mehr sehen.
Mein Bruder Willi treibt sich da unten bestimmt im Stall rum, gräbt sich ins Heu, bis sein brauner Schopf nicht mehr zu sehen ist. Dabei hat ihn Vater aufgetragen, bei den Kühen auszumisten. Nur mein Bruder kann sich erlauben, ihm nicht zu gehorchen.
Er ist dafür auch noch nie verprügelt worden.
Aloisa ruht sich nach der ganzen Aufregung bestimmt aus. Und große Marie ist vielleicht bei den Hühnern oder sitzt auf der Bank vor dem Haus.
Meine kleine Schwester Lotta liegt in der Krippe oder schläft oder wird gerade von meiner Mutter gestillt. Es gibt nichts Lustigeres, als wenn sie an meinem Finger saugt und Schmatzgeräusche macht. Dann zu strampeln beginnt und meine Hand wütend wegstößt, weil sie aus meinem Finger keine Milch bekommt. Manchmal lege ich meine Lippen an ihren winzigen Hals und puste laut, dass sie quietscht und zappelt. Nichts auf dieser Welt ist so lustig, wie wenn sie...
Weiter!
Hier oben ist der Bär nicht.
Der Pfad führt steil in die Wand. Die Tritte im Felsen sind nur noch einen Fuß breit. Die Waldgrenze liegt nun weit unter uns. Vater geht jetzt langsamer, bleibt manchmal sogar stehen, greift in die Wand, sucht Halt und macht den nächsten Schritt. Ich tue es ihm gleich. Schritt für Schritt für Schritt mache ich ihm jeden Handgriff und jeden Tritt auf den Felsvorsprüngen nach.
Heimat, fremde Heimat. Die Firnen, ihre weichen Hörner und die Gletscher dieser Berggiganten. Nachts schrumpelt es tief in ihrem Innern, gelegentlich schicken sie Schlaglawinen in die Täler. Es sind die nackten Elemente Wasser und Stein von Gott, dem Allmächtigen, erschaffen. Der Mensch ist nicht weiter als eine Heuschrecke. In diesen Höhen sind alle Menschen auf ihr Fundamentales reduziert. Hier oben sind alle, selbst Könige, nur Gotteskinder, Heuschrecken.
Verfluchte Kraxelei, zum Teufel mit diesen saublöden Wanderungen. Verdammte Felswand, will ich runtergucken. Reiß dich zusammen, nie wieder, sag ich, nie wieder mache ich diesen Unfug mit. Von jetzt an kann er allein hier oben herumsteigen. Meinetwegen soll ihn ein Bär oder ein Rudel Wölfe zerfleischen. Wie gerne würde ich ihn kreischen hören, denn das würde er. Kreischen wie ein Mädchen. Ich würde zusehen, wie er zerfleischt würde und ich würde lachen.
Harasch ist gut 30 Schritte hinter mir. Knurrend, rutschend, fluchend. Er trägt schwer an seiner Waffe, die ihm mit jedem Schritt an den Oberschenkel patscht. Dieses Schwert, das er Durst nennt. Und nie von sich legt. Es bringt ihm hier oben nichts. Aber Harasch von seiner geliebten Waffe zu trennen, wäre wie Wasser spalten. Ein Schwert ist in Anbetracht dieser Alpenkolosse geradezu lächerlich. Ein Narr.
Mit seinem Vorgänger hat man wenigstens seinen Spaß gehabt. Da hat's immer genug zu futtern und prächtig was zu Vögeln gegeben. Mann, wie wir gelacht haben. Saxa hat saufen und Geschichten erzählen können wie kein zweiter. Ein ganzer Mann, nicht so ein Hochgeschissener. Und ich bin sein Vollstrecker gewesen. Treu, zuverlässig, sein engster Vertrauter und Leibwächter. Ja, fast würde ich sagen, sein Freund.
Lieber wäre ich allein unterwegs, ohne Harasch und seinen Durst, weit ab der feindseligen Bauernschar. Wenn ihre Blicke töten könnten. Dabei sind sie im Kriegshandwerk so ungeschickt, sie können nicht mal richtig mit einem Schwert umgehen. Würden sich selbst die Gliedmaßen abschlagen. Aber hier oben treiben sich keine Bauern herum. Sie fürchten sich vor diesen Giganten, den Riesen und den Eishexen, die in den Felsen hocken. Ängstliche, misstrauische Kreaturen sind sie, die sich zwischen ihren Kühen und Ziegen verkriechen.